Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zu einer vollen Stunde Kultur, die heute wichtig ist. Wir schauen auf die Shortlist jener Bücher, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Eine Dauerausstellung aus Yad Vashem macht Station in Berlin. Sie zeigt Fotografien aus dem Holocaust. Das noch zu bauende Exilmuseum öffnet in der Hauptstadt seine Werkstatt. Die Geschichte von Mata Hari, die gibt's jetzt als Musical, und der Rechtsstreit um den Pornofilm mit Michel Houellebecq nimmt weiter Fahrt auf. Zum Auftakt der Leipziger Buchmesse wird diesmal am 27. April der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, beziehungsweise die Preise, nämlich in drei Kategorien: Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Seit heute steht die Shortlist fest und wird bereits kommentiert als Liebhaberauswahl mit Entdeckungscharakter, dazu so weiblich wie noch nie. Den Vorsitz der siebenköpfigen Jury hat die Literaturkritikerin Insa Wilke. Schönen guten Abend, Frau Wilke.
Guten Abend, Frau Bürger.
Solche Nominierungslisten sind ja immer subjektiv, also geprägt von den Blickwinkeln der einzelnen Jurymitglieder. Was sind für Sie selbst als Juryvorsitzender die wichtigsten Kriterien bei der Zusammenstellung der Nominierungen? Was ist der Anspruch?
Also der Anspruch ist tatsächlich, die Bücher zu finden, die uns aus diesen fast 400 Einsendungen auffallen, also die uns als irgendwie packen, herausragend sind. Und das sind zum Teil ästhetische Merkmale, es sind manchmal auch Stoffe, aber auf jeden Fall muss uns etwas ansprechen. Und ich würde gerne sagen, dass der einzelne Juryblick zählt, ja, aber vor allen Dingen ist diese Juryarbeit eine gemeinsame Auseinandersetzung und ein gemeinsames Ringen um diese 5 Titel pro Sparte.
Nähern wir uns denen in der Kategorie Belletristik. Am prominentesten sind sicher der Büchner-Preisträger Clemens J. Setz mit seinem Buch Monde vor der Landung. Dann Ulrike Dresener, selbst auch schon vielfach ausgezeichnet. Die Verwandelten heißt ihr Roman. Weniger bekannt sind der junge Autor Joshua Groß mit Prana Extrem und das Prosa-Debüt des Lyrikers und Verlegers Dinger Gütschjeta, Unser Deutschlandmärchen, und schließlich Angela Steideles historischer Roman Aufklärung. Auffällig ist also, dass es nicht die großen Bestseller sind, die sie nominiert haben, war im letzten Jahr auch schon so, eher diskursartige, philosophische Bücher, in der Mehrzahl in kleineren, unabhängigen Verlagen erschienen. War sich die Jury, Frau Wilke, schnell einig oder haben sich dann doch eher die Geheimtipps der Einzelnen durchgesetzt?
Nein, es ist wirklich eine Gruppenarbeit und ich würde gerne ein bisschen was zu dieser Juryarbeit erklären, weil es von außen dann so aussieht, wir sitzen da und sagen, okay, wir brauchen ein Debüt, wir möchten einen großen Namen dabei haben, außerdem möchten wir noch überraschen und was nehmen, was die Frankfurter Jury nicht genannt hat. So funktioniert das nicht. Es funktioniert so, dass wir alle sehr sorgfältig die eingereichten Titel lesen und dazu muss ich sagen, es werden von den Verlagen Titel eingereicht, von März, also von dem Zeitraum der letzten Leipziger Buchmesse bis zur jetzigen. Und die sichten wir. Das heißt, das ist erstmal eine Vorauswahl, die uns zur Verfügung gestellt wird. Und dann funktioniert das so, dass wir tatsächlich, und da unterscheidet sich wahrscheinlich die Lektüre dieser Jury auch von einer allgemeinen, alltäglichen Lektüre, dass wir diese fast 500 Titel vergleichend lesen. Mhm. Und da passiert es dann, dass ein Buch, wie zum Beispiel das von Dinger Gütschjeta, uns auffällt, weil es eine sehr originelle eigene Erzählweise und eine sehr eigene Interpretation des Genres Familienroman hat und außerdem tatsächlich etwas der Erzählung der sogenannten Gastarbeitergeschichte in Deutschland und damit eben auch bundesrepublikanischer Geschichte und Kulturgeschichte hinzufügt, indem es die Frauen sprechen lässt und den Blickwinkel auf etwas anderes lenkt als das, was wir bisher kennen, und zwar nicht einfach nur die Frauen in den Familien, sondern Arbeiterinnen. Mhm. Und er macht das mit sehr unterschiedlichen literarischen Mitteln auf eine rasante Weise. Und das ist so ein Beispiel dafür, warum uns dieses Buch angesprochen hat.
Auch die Sachbuchnominierten werden eher als so eine Nischenauswahl wahrgenommen. Zum Teil sind das Bücher, die noch gar nicht erschienen sind, also müssen von den LeserInnen tatsächlich erst noch entdeckt werden. Ja, wofür steht Ihre Auswahl hier?
Da möchte ich einmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass es nischig ist. Wenn Sie sich die Themen angucken, dann sind das die Themen der Zeit im Moment. Es geht um kulturelle Aneignung bei dem Comic von Birgit Weihe. Es geht um Klimapolitik und zwar mit einem gewissen Perspektivwechsel bei Simone Schlindwein, weil sie dem Fluss des Geldes folgt und der Problematik der Umsetzung von Klimaschutzpolitik aus Europa woanders. Also tatsächlich ein sehr spezieller Blick auf ein Thema, das im Moment unbedingt in der Debatte steht und wo wir aber auch mal die Perspektive wechseln müssen, um irgendwie weiterzukommen. Und das tut sie. Oder auch das Buch von Regina Scheer ist eigentlich ein Stück Oral History, mündliche Überlieferung und gleichzeitig ostdeutsche Kulturgeschichte. Und da passieren so verrückte Sachen, dass in einer kleinen Episode, die von der Emanzipationsbewegung in England erzählt, die ihre Protagonistin Hertha Gordon-Walcher eben miterlebt, dass man da merkt, die haben damals das gemacht, was die letzte Generation heute macht, nämlich Kunstwerke angegriffen, um auf ihr politisches Anliegen aufmerksam zu machen. Und dann die Titel von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey sind eben etwas zum Thema der politischen Verwerfung, der sozialen Veränderungen im Moment, die aber auf der Grundlage von Forschung und nicht von Meinung analysiert und dargestellt werden. Und Jan-Philipp Remzma ist ein Porträt einer bestimmten Zeit, einer der wichtigen Epochen der deutschen Kulturgeschichte, nämlich der Weimarer Klassik beziehungsweise ihrer Vorbereitung. Und das Faszinierende an diesem Buch ist zum einen die stilistische Brillanz, zum anderen aber auch, wie er mit großem Witz, mit großer Selbstironie und Souveränität in dem Porträt dieses Zeitgeistes spiegelt, was für Debatten heute ablaufen.
Im Zentrum Christoph Martin Wieland, dieses Porträt von Jan-Philipp Remzma. Sie haben eben angefangen, als wir über die Sachbücher sprachen, mit Birgit Weihes Root Girl. Also damit ist ja erstmals ein Comic dabei. Erzählt wird die Lebensgeschichte der schwarzen Germanistikprofessorin Priscilla Lane. Ein Comic als Sachbuch. Gab es da Widerspruch?
Nein, eigentlich nicht. Also dazu muss ich auch sagen, für uns als Jury ist diese Shortlist eigentlich der größte Akt unserer Arbeit und auch die größte Freude. Das sind alles Bücher, alle 15 Titel sind Bücher, denen wir diesen Preis geben würden. Und dann fängt natürlich das Ringen darum an, wem gibt man jetzt den Preis? Aber von dem Comic waren wir alle begeistert, weil er in der Form, also hier setzt sich eine Comiczeichnerin in ihrer Arbeit performativ, also zeigend in dem, was sie tut, mit dem Problem auseinander, dass sie einerseits als weiße Person die Geschichte einer schwarzen Frau erzählen will, gleichzeitig aber mitreflektieren muss, wie da ihre eigenen Verstrickungen sind. Und sie führt im Prinzip fort, wie in der Auseinandersetzung mit Priscilla Lane gemeinsam eine Möglichkeit dafür gefunden wird. Und das ist ein sehr komplexes Buch, das ein enorm wichtiges Thema im Moment, man nennt das mit dem Schlagwort kulturelle Aneignung, Sie haben es gesagt, die Gemüter bewegt. Und sie zeigt auf brillante Weise, wie man ganz sachlich, aber ohne Ausschaltung der Emotionen, die kann man ja zulassen, sich damit auseinandersetzen und das verhandeln kann. Und das eben in der bestimmten Form ihres Arbeitsgebiets der Zeichnung.
Leipzig ist ja die einzige Buchmesse, die auch einen Preis für die beste Übersetzung verleiht. Es konkurrieren in ihrer Auswahl Übersetzungen aus dem Lettischen, dem Arabischen, dem Schwedischen, dem Argentinischen, Spanisch und dem Französischen. Hier stelle ich es mir jetzt ehrlich gesagt noch schwieriger vor, als in den anderen Kategorien zu einem abschließenden Urteil zur Preisentscheidung für ein Buch zu kommen, zumal sie ja alle diese Ursprungssprachen gar nicht beherrschen.
Ja, unsere Grundlage ist natürlich die deutsche Übersetzung. Also erstmal beurteilen wir die Qualität der deutschen Übersetzung. Und dann geht es um bestimmte Herausforderungen, die eine Übersetzung an die ÜbersetzerInnen gestellt hat. Also zum Beispiel bei Brigitte Uleschinski, die auf der Grundlage der Interlinear-Übersetzung von Osman Yusufi, also den wortwörtlichen Übersetzungen, die Gedichte von Nina Atfa übersetzt hat aus dem Arabischen. Da geht es dann darum, zum Beispiel mit dieser Schwierigkeit umzugehen, dass das Arabische bei uns immer noch sehr mit Klischees behaftet ist. Also entweder haben wir das sogenannte Blumige, eigentlich eine deutsche Vorstellung von arabischer Literatur. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine junge Autorin, die mit der Gegenwart in Deutschland, in Syrien umgeht und sehr gegenwärtige Gedichte schreibt, aber schon mit Anknüpfung an andere Traditionen. Und dafür eine deutsche Entsprechung zu finden, die lebendig ist, die nicht nur dokumentiert, sondern die tatsächlich was Eigenes Lyrisches im Deutschen schafft. Das ist das, was uns an diesem Buch begeistert hat. Und da kann man sich, wenn man gemeinsam daran arbeitet und reflektiert, was man da gelesen hat, schon zu einem Urteil zusammenfinden.
Fest steht bereits, wer den Preis der Leipziger Buchmesse zur europäischen Verständigung bekommt, nämlich die russisch-jüdische Autorin Maria Stepanova für ihren auch Lyrikband Mädchen ohne Kleider. Und für die anderen PreisträgerInnen müssen wir uns dann noch bis zum 27. April gedulden. Dann wird der Preis der Leipziger Buchmesse zum Messeauftakt vergeben. Und wie immer werden wir die Preisträgerinnen bzw. den Preisträger an diesem Abend dann hier in Fazit zum Gespräch einladen. Wie heute die Literaturkritikerin und Juryvorsitzende Insa Wilke. Ich danke Ihnen sehr, Frau Wilke.
Vielen Dank Ihnen.
Manche Fotos aus der Zeit des Holocaust, die hat man sie auch nur einmal gesehen, nicht vergessen. Dazu gehören die Bilder der Leichenberge in den Vernichtungslagern, von den Alliierten nach der Befreiung aufgenommen. Oder der kleine Junge, der im Warschauer Ghetto mit erhobenen Händen vor einem bewaffneten SS-Mann steht. Die größte Sammlung von fotografischen und filmischen Zeugnissen aus dieser Zeit, die liegen in der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Mehr als 480.000 Bilder und hunderte von Filmen. Seit 15 Jahren sind die Fotos online zugänglich, aber eine Auswahl zeigt die Gedenkstätte auch in einer permanenten Ausstellung unter dem Titel Flashes of Memory – Fotografie im Holocaust. Die ist jetzt zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, im Museum für Fotografie in Berlin. Carsten Probst war bereits dort. Was sind das für Fotos, die jetzt hier zu sehen sind?
Ja, es sind Aufnahmen von professionellen wie privaten FotografInnen und die Ausstellung teilt sie so grob in, man kann sagen, vier Interessengruppen ein. Es gibt die Aufnahmen, die die Täter gemacht haben. Das können mehr oder weniger professionelle Fotografen, zum Beispiel der Wehrmacht oder der SS sein, die das Geschehen in den Ghettos oder in den Vernichtungslagern dokumentiert haben, weil sie es wie Erfolge quasi ihre Einheiten dokumentieren wollten und Rechenschaft darüber ablegen wollten, was sie alles geschafft haben. Das können aber auch Propagandafotografien sein, mit denen die Nationalsozialisten so antisemitische Klischees in der Bevölkerung verbreiten wollten. Dann gibt es Aufnahmen von ZuschauerInnen oder AugenzeugInnen, die oft private Fotografien sind, zum Beispiel Zufallsaufnahmen von Pogromen oder wenn sie zum Beispiel glaubten, so einen Juden auf der Straße entdeckt zu haben, dann wurde das schnell geknipst und vielleicht auch an irgendeine Zeitschrift weitergegeben. Dann gibt es drittens Aufnahmen der Alliierten, die Sie erwähnten eben schon, die Vernichtungslager eben befreit haben und mit diesen Bildern eben die deutsche Bevölkerung aufklären wollten nach dem Krieg. Und schließlich gibt es die Aufnahmen der Opfer und das sind in diesem Fall, ja, ist eine Mischung. Das sind halbprofessionelle Aufnahmen einerseits von jüdischen Gefangenen in den Lagern, die für die Lagerleitung zum Beispiel offizielle Porträts von Gefangenen machen sollten, aber dann heimlich und verdeckt auch einige eigene Aufnahmen machten. Und die unterscheiden sich dann in sich, obwohl sie vom selben Menschen gemacht wurden, doch sehr voneinander.
Und wie werden die Bilder präsentiert?
Ja, das Design ist eigentlich erstaunlicherweise fast dasselbe wie in der Präsentation in Yad Vashem, quasi als so eine große begehbare Leica-Kamera, der nachempfunden, die damals eben eine sehr beliebte Kamera sowohl bei privaten als auch bei professionellen Fotografinnen war. Letztlich kann man sagen, das Publikum soll durch die Präsentation natürlich schon dafür sensibilisiert werden, wie sehr unterschiedlich diese Art der Aufnahmen im Kontrast zueinander ist. Ich hatte also Gelegenheit, eine gute Stunde mit Vivian Uriah durch die Ausstellung zu gehen. Sie ist die Leiterin der fotografischen Sammlung von Yad Vashem und sie betonte immer wieder, wie wichtig es für die Sammlung ist, die Täterfotografie von der Opferfotografie zu unterscheiden.
It was very important to present the different and unique perspective of the Jewish photographers.
Es ist sehr wichtig, hier die einzigartige Perspektive der jüdischen Fotografen zu zeigen. Sie versuchten nicht, die einzelnen Individuen zu porträtieren in ihrem Elend und ihrer Erniedrigung. Sie entmenschlichten sie nicht. Sie versuchten, das persönliche Leiden zu zeigen. Und wir sehen in ihren Bildern das Mitleiden, die Identifikation und ein Gefühl für ihr Schicksal.
Die Gedenkstätte Yad Vashem hat auch betont, dass man die Bilder einer kritischen Analyse unterzogen hätte. Was bedeutet das denn?
Ja, vielleicht kann man das an einem bekannten Beispiel deutlich machen, das Vivian Uriah selbst auch nennt. Als die Rote Armee Auschwitz-Birkenau befreite, waren zunächst keine Fotografen dabei, als die Armee eintraf. Und die Armeeführung beschloss dann aber eine Woche später, dass die Befreiung doch fotografisch festgehalten werden sollte. Und die befreiten Gefangenen, die zu dieser Zeit noch im Lager ausharrten, wurden von der Roten Armee dann aufgefordert, nochmal ihre Häftlingskleidung anzuziehen, sich nochmal an den Stacheldrahtzaun zu stellen, so wie es eben gewesen war, als die Armee eine Woche zuvor eingetroffen war. Das war also quasi so ein Reenactment eigens für diese fotografische Dokumentation der Roten Armee und wirft, davon abgesehen, dass das natürlich makaber klingt und ausschaut, die Frage auf, was für eine Realität wir da auf den Befreiungsbildern von Auschwitz eigentlich sehen. Und dazu sagt Vivian Uriah:
Each party in this story.
Jede Partei in dieser Geschichte hatte unterschiedliche Absichten. Das ist Teil der kritischen Analyse, die unsere Ausstellung vornimmt. Wir wollen zeigen, was hinter dieser Art von dokumentarischer Fotografie steht.
What stands behind the camera for the documenting photography?
Also Vivian Uriah lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es diese Szenen, auch wenn sie nachgestellt waren, wirklich gegeben hat. Das bezeugen auch ehemalige Gefangene, die an diesen Aufnahmen dann beteiligt waren, an diesem Reenactment. Aber Uriah betont genauso, hinter jeder Fotografie steckt eine Absicht. Und das kann auch, wie bei den Täterfotografien, eine absolut mörderische und ja auch abgrundtief böse Absicht sein.
Yad Vashem ist die Gedenkstätte für die Shoah. Sollen die Ereignisse durch die Bilder jetzt nochmal vergegenwärtigt werden? Also beim heutigen Publikum auch Gefühle ansprechen? Oder wird der Holocaust durch die Aufnahmen jetzt eher historisiert?
Ja, es gibt beides. Und ehrlich gesagt wirkt sie in dieser Hinsicht, also die Aufstellung, auf mich auch gar nicht einheitlich, eher fast so ein bisschen widersprüchlich in sich. Und das liegt sicherlich natürlich auch an der extremen Gewalt der Ereignisse, auf die sich die Bilder beziehen oder auf die sie zusteuern. Einerseits reflektiert die Ausstellung auf die Funktion der Fotografie. Und das muss sie auch. Das ist heute einfach Standard, sowohl in der historischen Forschung als auch in der Bildungsvermittlung. Und Vivian Uriah sagt auch heute, wo jeder mit Instagram irgendwie Fotos postet, ist es umso wichtiger, für die Qualität von Fotos und wie sie entstehen, zu sensibilisieren. Andererseits gibt es eben, und das ist auch sehr wichtig, diese empathischen Bilder von jüdischen Gefangenen. Und diesen Bildern, gerade weil sie so verhuscht und ungelenk sind und nur mal so ein verwischtes, schmerzverzerrtes Gesicht oder einen verkrümmten Körper eines Toten zeigen, den können sie sich mit ihren Gefühlen natürlich nicht entziehen. Am Ende entscheiden, finde ich, nicht die Bilder selbst, sondern die Haltung, die sie dazu einnehmen. Dazu ist diese Ausstellung auch genau konzipiert. Auf die Angehörigen der Opfer wirkt sie sicherlich völlig anders als auf mich. Aber einfach nur menschlich erschüttert zu sein, das ist vielleicht so ein erster Impuls, den man da hat, natürlich auch als Deutscher vielleicht meiner Generation, aber das Wissen um die Shoah begleitet uns ja ständig und da reichen Gefühle, reichen diese spontane Erschütterung sicherlich nicht aus, um den ganzen Gehalt und die ganze Realität dieser Bilder, um sich dem zu stellen.
Flashes of Memory, Fotografie im Holocaust. Die Sonderausstellung von Yad Vashem ist bis zum 20. August im Berliner Museum für Fotografie zu sehen. Carsten Probst, besten Dank.
Gerne.
Und wir bleiben beim Thema Erinnerungen. In Berlin soll auf dem Gelände des Anhalter Bahnhofs ein Exilmuseum entstehen. Initiiert hat es Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Es geht bei dem Projekt um die Aufarbeitung von Fluchterfahrungen aus der NS-Zeit, aber auch um heutige Vertreibungen. Am Wochenende öffnet die Stiftung Exilmuseum jetzt ihre Werkstatt. Untergebracht ist die im ehemaligen Domizil des Käthe-Kollwitz-Museums. Heute wurde dort bereits mit prominenter Unterstützung für das Projekt geworben. Wladimir Balzer war dabei.
Wenn man sich in dieser Stadtvilla in Berlin-Charlottenburg so umschaut, wo jetzt das Exilmuseum geplant wird, dann weiß man schon, was hier wichtig ist. Geschichten. Persönliche Geschichten. Eine eigene Sammlung hat das zukünftige Museum nicht. Keine Dokumente, keine Archive. Es sind die Fluchtgeschichten der Exilanten, die erzählt werden sollen. Chefkuratorin Cornelia Vossen will mit dem Museum etwas, was zur Entstehung des gesamten Projekts passt. So viele Beteiligte wie möglich einbinden.
Alle Gewerke, die an dem Projekt arbeiten, arbeiten hier miteinander.
Auf 4 Etagen kann an den Grundrissen des in der Nähe des Potsdamer Platzes zu errichtenden Museums gearbeitet werden. Die äußere Form ist nach einem Architekturwettbewerb schon entschieden. Aber auch an der Art und Weise der Exilerzählung wird hier gearbeitet.
Wir haben hier eine große Weltkarte, wo wir eben auch Exilwege nachvollziehen können. Das ist eine Pinnwand. Da kann man also sozusagen aktiv mitarbeiten. Wir haben einen großen Bildschirm, wo man Dinge übertragen kann. Und wollen hier tatsächlich mit Exilierten von heute, mit ExpertInnen, mit allen möglichen Personen partizipativ und aktiv die Inhalte für das Museum gemeinsam entwickeln. Wir gehen vielleicht dann weiter in den Raum.
Alles hier wirkt werkstattmäßig, mit Tischen und frei bespielbaren Wänden und einem kleinen Studio für Videoaufnahmen. Dort werden Menschen interviewt, die Exil- und Fluchterfahrungen machen mussten. Es wird klar, diesem Museum geht es um die Vermittlung dessen, was Menschen erfahren, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen müssen. Exil. Ein Begriff, der Nobelpreisträgerin Hertha Müller umtreibt.
Es hat einen schönen Klang. Das muss man sich vorstellen. Und es ist genau das Gegenteil.
Die einst aus Rumänien weggegangen ist, hat sich von Anfang an für dieses Museum eingesetzt. Ist inzwischen mit dem Ex-Bundespräsidenten Joachim Gauck Schirmherrin. Wenn man Hertha Müller durch diese Werkstatt laufen sieht, wird klar, das ist ihr Thema. Flucht, Exil, Vertriebensein und das Gefühl von Heimweh.
Den Inhalt des Wortes Heimweh, das Unterschwellige, das Heimweh nie vergeht, dass es oft seinen konkreten Bezugsort verliert, aber dadurch wird es nicht weniger, weil es sich so in den Körper einschleicht und dass es einen Nullpunkt gibt, dass jede Flucht ist fast ein Nullpunkt.
500.000 Menschen haben Deutschland in der Nazizeit verlassen. Verlassen können, muss man sagen. Es sind bewusste Exil- und Fluchtentscheidungen, um die es geht. Viele konnten ja gar nicht mehr fliehen. Die Bandbreite der Geschichten ist dabei groß. Vom Schüler über den Handwerker bis hin zur Künstlerin wird alles dabei sein. Hunderte dieser Geschichten sollen erzählt werden, mit allen erdenklichen Medienarten, Audio, Video, Bilder. Aber es geht nicht nur um Historisches. Es geht nicht nur um die Nazizeit. Es geht auch um Geflohene von heute, aus Kriegen, aus Diktaturen. Es geht um Asyl. Es geht darum, heute in dem Land Zuflucht zu finden, das damals so viele vertrieben hat, nämlich Deutschland. Schirmherr Joachim Gauck erinnert an die Zunahme von autoritären Strukturen in der Welt.
Wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, dann wird sich zeigen, dass aus dem sogenannten globalen Süden wie aus dem Osten immer mehr Menschen in Paris oder in Den Haag oder in Berlin Asyl suchen, auch in den Vereinigten Staaten. Das ist schon erschreckend aktuell.
Jetzt geht es an die Realisierung des Museums. Bislang ein rein bürgerschaftliches Projekt. Wie so vieles, was die Erinnerung an die Nazizeit betrifft. Was auch bürgerschaftlich begann. Die Topografie des Terrors, sogar das Holocaust-Mahnmal. Alles begann bei den Bürgerinnen und Bürgern. So auch hier. Das geplante Exilmuseum ist eine Stiftung. Es fließen Spenden. 20 Millionen sind schon zusammengekommen. 40 Millionen fehlen noch. Und nach anfänglichem Zögern nimmt die Stiftung nun doch Kontakt zur Politik auf. Stiftungsratsvorsitzender André Schmitz hat Gespräche mit der Kulturstaatsministerin Claudia Roth geführt.
Auf der Prioritätenliste der Frau Staatsministerin ist das Projekt noch nicht da, wo es eigentlich hingehörte.
Eine staatliche Beteiligung wird also noch dauern, auch wenn es weitere Kontakte zu Kulturpolitikern und noch wichtiger zu Finanzpolitikern im Bundestag gibt. Dennoch, die Forderung der Stiftung ist klar. Der deutsche Staat hat eine Verantwortung und muss jetzt in das Projekt einsteigen. Übrigens auch aus erinnerungspolitischer Sicht. So sieht es Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Sie betonte nochmal, es gibt schräg gegenüber des Standorts des geplanten Exilmuseums am Anhalter Bahnhof das Zentrum Flucht und Vertreibung, das viel staatliches Geld bekommen hat und sich um die deutschen Vertriebenen kümmert. Da sei es nur logisch, wenn auch das Exilprojekt Zuweisungen erhält. In der Zwischenzeit wird das Exilmuseum weiterentwickelt. Schon in 3 Jahren soll es eröffnen.
Nicht viel Zeit bis 2026. An diesem Wochenende öffnet die Werkstatt Exilmuseum ihre Räume in der Berliner Fasanenstraße für ein 2-tägiges Veranstaltungsprogramm. Es gibt Führungen durch das Haus, Kurzworkshops, Theaterperformances, Filmvorführungen, Lesungen, Gespräche. Erste Einblicke also in das, was das entstehende Exilmuseum vorhat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Viktoria Eglau.
Die Polizei in Bulgarien hat ein Gemälde beschlagnahmt, bei dem es sich um ein unbekanntes Werk des US-Malers Jackson Pollock handeln könnte. Das gab das Innenministerium in der Hauptstadt Sofia bekannt. Laut Experten der bulgarischen Nationalgalerie deuten Farbpigmente, Technik und Stil des 2 Meter großen Bilds auf ein Werk aus der Zeit zwischen 1949 und 1950 hin. Die Echtheit soll allerdings noch durch ausgewiesene Pollock-Experten Experten bestätigt werden. Die Polizei fand das Bild, ein rot-schwarzes abstraktes Motiv vor einem goldenen Hintergrund, bei einer Hausdurchsuchung in Sofia. Es trägt eine mutmaßliche Signatur des Künstlers. Auf der Rückseite ist eine Widmung für den Hollywood-Star Lauren Bacall zu lesen. Ebenfalls auf der Rückseite sind Siegel und Unterschrift des früheren rumänischen Diktators Ceausescu zu sehen. Ein Indiz dafür, dass das Bild einmal zu dessen Privatsammlung gehörte. Sollte sich die Echtheit des Bildes bestätigen, will Bulgarien es in den Staatsbesitz überführen. In Frankreich haben mehr als 300 Kulturschaffende in einem offenen Brief die sofortige Rücknahme der Rentenreform gefordert. In der Tageszeitung Libération bezeichneten sie die Pläne als ineffizient und ungerecht, da sie vor allem Frauen und finanziell schwache Menschen treffen. Außerdem fordern sie Präsident Macron auf, den Protest der Menschen auf der Straße ernst zu nehmen und weitere Eskalationen zu vermeiden. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören unter anderem die Schauspielerinnen Juliette Binoche und Camille Cotin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ihr Ticket für die Oscar-Preisverleihung nachträglich aus eigener Tasche bezahlt. Ein Sprecher der grünen Politikerin bestätigte einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung. Er sagte, Roth habe kurz vor der Oscar-Verleihung über Netflix Deutschland eine Einladung zur Teilnahme an der Zeremonie bekommen. Das Ticket habe aus dem Kontingent der Crew des Films Im Westen nichts Neues gestammt. Roth nahm die Einladung ihrem Sprecher zufolge gerne an, um dem Filmteam ihre Anerkennung im Namen der Bundesregierung vor Ort auszusprechen. Dafür habe es dann bei dem Rekord von 4 Oscars auch Anlass gegeben. Als sich nach der Oscar-Zeremonie herausstellte, dass Netflix USA $2,250 pro Ticket bezahlte, auch für die Eintrittskarte von Roth, habe die Staatsministerin diese Kosten an Netflix erstattet, und zwar aus ihren privaten Mitteln. So ihr Sprecher.
Wie wurde Margareta Zelle zur legendären Mata Hari? Das erzählt ein neues Musical und spürt dabei einer Frau nach, die, so heißt es in der Ankündigung, ihrer Zeit weit voraus war, besessen von Aufmerksamkeit, Show und Selbstverwirklichung.
Name Mata Hari, Beruf Doppelspionin, dunkler Typ, Topfigur. Alter ist egal. Sie verkehrt nur in den allerhöchsten Kreisen. Eine Frau ohne Gewissen und Moral. Nur ein Blick wird euer Herz in Stücke reißen. Sie macht nicht auf Hit. Ist ihr voll egal. Sie macht's für Geld.
Mata Hari, das neue Musical von Marc Schubring und Kevin Schröder, eine Auftragsarbeit vom Münchner Gärtnerplatztheater ist das. Und dort war Jörn Florian Fuchs bei der heutigen Uraufführung. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Marc Schubring und Kevin Schröder sind schon vielfach für ihre Musicals ausgezeichnet worden, etwa für die Adaptionen von Gefährliche Liebschaften oder auch Fuck You Goethe. Schröder hat das Buch und die Liedtexte geschrieben. Was erzählt er denn über die legendäre Mata Hari?
Er erzählt die Legenden und nähert sich oder versucht sich den Geheimnissen zu nähern. Um es gleich vorwegzunehmen, die lassen sich nicht auflösen. Es ist ja immer noch ein großes Mysterium. Sie haben es gesagt, ein hübsches Mädchen aus der holländischen Provinz, die dann zunächst auf Java eben ihren ersten großen Auftritt hat, später dann in Paris tanzt und eben als Spionin verurteilt wird. Da ist historisch eben viel im Dunkeln und so sind das Schlaglichter auf diese Frau mit durchaus einem Emanzipationsanspruch. Also man erlebt schon, wie sie reift, wie sie sich durchsetzt in dieser Männergesellschaft, wie sie auch natürlich das Umschwärmen der Männer für sich ausnutzt. Und der dramaturgisch interessante Kniff an diesem Musical ist, dass es zwei Mata Haris gibt und zwei unterschiedliche musikalische Sprachen. Es gibt nämlich einen Mädchen von heute, das ist auch szenisch zu sehen, ein Popstar, man könnte sagen vielleicht so ein Instagram-Model, das auch ganz gut singen kann.
So, die wir gerade gehört haben, ne?
Genau, die versucht also irgendwie auch wahrscheinlich dann Follower zu kriegen, in dem Fall die Follower aus dem Gärtnerplatztheater, was durchaus, Stichwort Applaus, dann auch gelingt. Und da haben wir wirklich diese Pop- und Rock-Songs und auf dem Gegenpol ist dann eben Mata Hari, die eigentliche Riet aus den Niederlanden eben, die in historischem Kostüm auftritt und die ja eher so den üblichen Musical-Soundtrack singt, der über diese 2,5 Stunden Netto-Spielzeit ein bisschen, finde ich, zu banal ist. Das Interessante ist eher das Poppige und das Rockige, das an einer Stelle dann sogar wirklich wie so eine Rammstein-Nummer klingt. Also da ist Vielseitiges und Vielschichtiges dabei.
Musik, wie gesagt, von Marc Schubring. Regie führt Isabels Gregor. Ja, wie zeigt sie uns jetzt diese Mata Hari dann? Mehr als moderne Rebellen oder als historische Männerfantasie? Also was überwiegt da?
Es sind genau diese beiden Ebenen. Das Ganze ist bühnentechnisch wirklich brillant umgesetzt. Das gibt ständige Wechsel. Es kommen Teile von oben, fahren herunter und schwupps sind wir in der anderen Welt. Es schwankt ja eben auch zwischen diesen historischen Tableaus auf Java oder auch in Paris und dann eben der Gegenwart mit diesem Popstar. Und diese Übergänge, die sind also sehr elegant gelöst, auch durch die Choreografie von Adam Cooper. Man versucht hier nichts weniger als wirklich ein ganz großes Musical, die ganz große Nummer, die man ja eigentlich so von kommerziellen Unternehmen wie Stage Entertainment kennt, in München zu realisieren. Was eben die technische Umsetzung betrifft und auch das Spiel über weite Strecken, finde ich, ist das gelungen. Den zentralen Einwand, den ich habe, das sind die Texte von Kevin Schröder, weil die sich oft in Karlauern und unfreiwilligen Karlauern und in wirklich Banalitäten erschöpfen und letztlich außer dem, was ich jetzt angedeutet hatte mit der Emanzipationsgeschichte, die so ein bisschen durchkommt, wenig eigentlich beiträgt zum Verständnis dieser Figur Mata Hari und auch eigentlich nicht wirklich eine spannende, interessante Geschichte aus der Gegenwart erzählt. Letztlich bleibt man da zurück, so ein bisschen Achselzucken, denkt sich, ja, okay, haben wir gehört von der Figur, die ist uns ein bisschen näher gekommen, ganz interessant, aber letztendlich bleibt irgendwie so der Punkt, warum das Ganze entstanden ist.
Hat München für sowas ein Publikum?
Ja, das Gärtnerplatztheater ist unter seinem Intendanten Köpplinger ganz gezielt auf diese Richtung gegangen, auf Operette. Die spielen zwar auch manche Opern, die es also auch am Nationaltheater in der Staatsoper gibt. Die gibt es sozusagen parallel dann. Berlin kennt das Problem ja auch, Stichwort mehrere Wagner-Ringe zur gleichen Zeit. Aber am Gärtnerplatz setzt man eben ein bisschen wie die komische Oper in Berlin überwiegend doch auf die leichte Muse. Und diese Auftragswerke, das finde ich schon gut, muss ich sagen, dass man auch versucht, einen Punkt zu machen, nicht eben immer nur den kommerziellen Unternehmungen das zu überlassen, sondern sagt, wir machen das auch selber. Wie gesagt, hier waren so ein paar Parameter, die mir nicht so gefallen haben. Bei der Besetzung, das hat den Abend hat geleitet Andreas Patilla, schon mit viel Kraft, mit viel Einsatz, mit viel Lautstärke auch. Und die beiden Stars an diesem Abend sind eben der Popstar, die junge Mata Hari gleichsam, sind Ann-Sophie Dürrmeier und Florin Schnitzel als Riet. Viel, viel Applaus bekommen. Es ist allerdings, was man auch zu den Gesangsleistungen, zur Musik noch sagen muss, natürlich alles elektronisch ausgesteuert. Das geht auch bei so einer Produktion nicht anders, sodass man die Stimmen nicht so 100% in Anführungszeichen in ihrer Natürlichkeit beurteilen kann.
Mata Hari, das neue Musical am Münchner Gärtnerplatztheater, rezensiert von Jörn Florian Fuchs hier in Fazit. Besten Dank.
Gerne.
Fazit hat unlängst schon darüber berichtet. Der französische Schriftsteller und Provokateur Michel Houellebecq hat als Hauptdarsteller in einem Porno mitgewirkt. Der niederländische Regisseur Stefan Rutenbeck hatte Houellebecq letztes Jahr für seine künstlerische Filmreihe gewonnen. In Folge 27 sollen nun der Skandalautor und seine Frau mit Groupies Sex haben. Als das Paar dann den Trailer sah, war es schockiert. Houellebecq sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Er will den Film gerichtlich verbieten lassen. Rutenbecks Anwälte argumentieren, die Produktion sei von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt. Nächsten Dienstag entscheidet ein Gericht in Amsterdam über diesen Fall. Aber vorher hat sich Tobias Wenzel nochmal die Sicht beider Parteien schildern lassen. Auch filmreif.
Michel Houellebecq liegt auf dem Bett seiner Pariser Arbeitswohnung. Er raucht und trinkt Rotwein und sieht erschöpft und traurig aus. In seinem Roman »Die Möglichkeit einer Insel« heißt es, wenigstens einen Hund könne man glücklich machen. Wäre er zurzeit lieber ein Hund?
But that way, Vielleicht. Als mein Anwalt den Vertrag überprüft hat, den ich unterschrieben hatte, hat er etwas sehr Treffendes gesagt. Ein Tier hätte mehr Rechte. Der Vertrag, den Reutenbeck mich hat unterschreiben lassen, zeigt, dass er meiner Meinung nach einfach ein widerlicher Mensch ist.
Er habe nur einen Absatz des Vertrags gelesen und einem Vertrauen unterschrieben, sagt er. Damit hat er wohl rückwirkend die Rechte an Filmaufnahmen von sich selbst beim Sex an den niederländischen Regisseur Stefan Reutenbeek für alle möglichen Verwendungszwecke abgetreten. Seit der Regisseur den Trailer zum pornografischen Film mit Welbeck veröffentlicht hat, empfindet er, Welbeck, Scham und ekle sich vor Sex. Der Regisseur hat da kein Mitleid.
It does hurt me that he tries to project all kinds of ugly things on me.
Es verletzt mich, dass er versucht, alle möglichen hässlichen Dinge auf mich zu projizieren.
Es begann mit einem Dreier im selben Bett, auf dem Michel Welbeck nun liegt. Der Autor und seine Frau Lissis, beide Masken tragend, um sich unkenntlich zu machen, ließen sich von Reutenbeek beim Sex mit einer niederländischen Studentin für deren kostenpflichtigen Erotikkanal filmen. So das Paar. Dann habe es der dortigen Veröffentlichung aber nicht mehr zugestimmt. Der Regisseur sah in diesem Dreh aber auch schon den Beginn seines Filmprojekts. Dem widerspricht Welbeck.
Nach und nach hat er mir gesagt, er kenne junge Frauen, die mit mir schlafen wollten in Amsterdam. Und meine Frau hatte ein Drehbuch geschrieben und es Reutenbeek geschickt. Da hat er gesagt, er könne junge Frauen für dieses Drehbuch organisieren. Aber in Wirklichkeit hat ihn das Drehbuch überhaupt nicht interessiert. In Wirklichkeit wollte er nur Pornoszenen mit mir haben.
Die Welbecks sehen ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, weil der Regisseur auch ihr Privatleben beschrieben hat. Sie hätten aber nur als Darsteller in dem fiktiven Film zum Drehbuch von Lissis Welbeck mitwirken und dafür mit Frauen Sex haben sollen. Das sei Unsinn, sagt Reutenbeek. Er habe immer klar kommuniziert, dass es um einen Film für seine Filmreihe gehe, in der er erst dokumentarisch arbeite, um dann hier und da Fiktion oder Unwahrheiten einzubauen.
It's really very unfair, what they are doing.
Es ist wirklich sehr unfair, was die beiden da tun.
Allerdings wurde auch der Regisseur schon mal als unfair bezeichnet. So sollte in einer anderen Folge seiner Filmreihe ein rechter Philosoph vor der Kamera Sex mit der erwähnten Studentin haben. Der Philosoph wird darin derart vorgeführt, dass er einem leid tut. Auch klingt es so, als wäre ein Telefonat mit ihm heimlich mitgeschnitten worden.
I didn't ask him because at this moment,
ich habe ihn nicht um Erlaubnis gebeten, weil wir damals von so vielen Seiten dafür kritisiert wurden, dass wir diesen Film machen wollten. Und ich wollte zeigen, was wirklich passiert. Und manchmal sagen Menschen alles Mögliche am Telefon, was sie sich nicht vor der Kamera oder zu Journalisten zu sagen trauen.
Nach dem Interview erklärt Reutenbeek, der Philosoph habe ihm doch die Erlaubnis zum Mitschneiden gegeben. Er könne das nur nicht mehr belegen. Aber für seine Filmreihe habe er schon mehrfach heimlich mitgeschnitten. Die Welbecks behaupten, sie seien vom Regisseur auch ohne ihr Wissen gefilmt worden, was der bestreitet. Allerdings wirkt eine vor Gericht präsentierte Szene mit Lissis Welbeck tatsächlich wie heimlich gefilmt. Generell fragt sich, ob die Kunst Reutenbeeks solche Methoden rechtfertigt. Seine Filme wollen schlechte moderne Kunst als solche entlarven. Das ist tragikomisch, denn die Filme des darin mal kindisch, mal aggressiv auftretenden Regisseurs sind selbst schlechte Kunst. Wenn man den Regisseur einer Lüge überführt zu haben glaubt, sagt er, er habe als Künstler nur mit der Wahrheit gespielt. Vor dem Streit will Reutenbeek mit Welbeck für die Öffentlichkeit ein Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit vereinbart haben.
Maybe he's still playing a game.
Vielleicht spielt er immer noch ein Spiel. Vielleicht dient ihm auch dieses Gerichtsverfahren dazu, um mich unter Druck zu setzen und zu sehen, wie ich mich verhalte und um das ganze Projekt interessanter zu machen.
Schwer vorzustellen, wenn man Michel Welbeck so deprimiert auf seinem Bett liegen sieht.
Ich habe nichts gegen Pornografie, aber es ist mein Körper. Ich entscheide.
Tobias Wenzel zu Besuch bei Michel Welbeck über den Streit um einen Pornofilm. Am 28. März wird ein Gericht in Amsterdam über den Fall urteilen. Zum Fazitteam gehört heute auch wieder Ulrike Timm, die großen Spaß hat an den gedruckten Feuilletons vom Freitag.
Den ganz besonderen poetischen Moment sucht die Taz. Der Komponist Georges Ligeti hat ihn gefunden. Tick, tock. Wenn von 100 Metronomen, die in seinem Poem Symphonique zum Einsatz kommen, das allerletzte stehen bleibt, tock. Spätestens dann ist dieser Moment da. Und vorher schaut, hört man auf diesen Wald aus tickenden, tackenden Metronomen, ist ja auch sonst kein anderes Instrument da. Wolfram Lamparter, zuständig für Musikvermittlung beim SWR, ist derzeit immer mit einem großen Koffer voller Metronome unterwegs, um einer ganzen Reihe von Schulen die Aufführung des Faszinosums zu ermöglichen. 100 Metronome aufziehen und auf der Bühne platzieren, das gelingt schließlich auch Laien. Und auch für die Faszination des letztleisen Tick macht es keinen Unterschied, ob man Profi ist oder Amateur. Ligeti wäre Ende März 100 Jahre alt geworden. Anlass für die ARD-Woche der Musik und die vielen Dienstreisen von Wolfram Lamparter mit gut gefülltem Koffer. Poème Symphonique, ein Werk, ein Witz. Ligeti selbst hat betont, dass es so eine Vielschichtigkeit und Doppeldeutigkeit in seinem Werk gibt. Für ihn selbst war das Stück durchaus ambivalent. Ein Stück weit Ironie, aber eben auch ernst gemeinte Musik, erzählt Lamparter der Taz. Und dass die 100 poetisch tickenden Metronome, klar, es gibt auch eine Partitur, dass die Ligetis meistgespieltes Stück seien. Aliens fragen, Fledermäuse antworten. Dieses Szenario wäre zweifellos auch klanglich eine Sensation. Die Schlagzeile bezieht sich aber auf eine Kunstausstellung in Mainz, die danach fragt, wie Realität eigentlich produziert wird, ob von Menschen oder anderen Lebewesen. Welchen Anteil die Fledermäuse daran haben, das erfahren Sie in der Taz. Inwieweit wir auf Aliens stoßen, das allerdings bleibt unklar. Trotzdem ist es etwas merkwürdig, direkt im Anschluss auf diese schöne Überschrift auf einen Essay in der Frankfurter Allgemeinen zu stoßen, in dem Elena Witzek, zugehörig der Generation der Millennials, sich über die Generation ihrer Eltern, die Babyboomer, wundert, ärgert und um sie sorgt. Zu ihrem Eindruck gehört, dass viele, vorwiegend männliche Babyboomer, bei Rentenbeginn verstört zu Hause sitzen und wenig mit sich anzufangen wissen. Kein Arbeits- und Geltungsstress mehr da. Man muss das nicht teilen, aber die Wahrnehmung der jungen Autorin ist bemerkens- und lesenswert. Zitat: Unsere Eltern verdienten mehr und hatten einen besseren sozialen Status als ihre Eltern. Sie durften Grenzen überschreiten und neu setzen. Wir profitieren heute noch davon. Mit dem, was ihre Eltern vom Alter erwarteten, also sehr wenig, wollen sie sich nicht zufrieden geben. Meine Großmutter aß bis ins hohe Alter begeistert alte Brotkanten und unterhielt Kleinkinder. Aber dafür, dass unsere Eltern als Großeltern ihre unermüdliche Produktivität beweisen könnten, bekommen wir Millennials einfach zu wenige Kinder. Wahrscheinlich fehlt ihnen auch die Bereitschaft zur Selbstaufgabe. Elena Witzek in der FAZ. Und damit noch kurz ein Blick in die Welt und zu einem Interview mit dem Ausnahmeschauspieler Lars Eidinger, der seit Jahren als Hamlet oder Richard III. Die Schaubühne in Berlin rockt und auch noch filmt, natürlich. Dieser Tage kommt ein Dokumentarfilm über Eidinger heraus. Nach einem langen Gespräch über Verwandlung und Anverwandlung, über Leidenschaft und Spiel, hat Lars Eidinger auch noch einen Rat für junge Schauspieler, also die Millennials, parat. Du musst so lange in die Ecke pissen, bis es stinkt. Das ist mein Rat für junge Menschen. Man muss jede Aufgabe, egal wie klein, so gut machen, dass es bemerkt wird und Aufmerksamkeit erregt und zu Größerem führt. Stimmt. Und im Hintergrund macht Herr Ligeti ganz leise: Dick.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.